Wir gehen ins Ohr, dein Podcast der Lebenshilfe Herford.
Ja, schönen guten Tag, liebe Zuhörer. Wir sitzen heute hier und produzieren unseren Podcast für Sie. Wir sitzen in einer Runde zusammen zu vier Leuten. Mein Name ist Andreas Holtmann. Ich bin der Geschäftsführer der Herforder Werkstätten. Das ist eine Gesellschaft, die zur Lebenshilfe e.V. in Herford gehört. Und wir machen in der Runde weiter, dass wir uns erstmal vorstellen. Da würde ich erstmal an die Dame weitergeben.
Ja, hallo, ich bin Laura Bierkant. Wenn Sie schon unsere Podcasts verfolgt haben, dann kennen Sie mich auch schon aus dem Social Media Podcast. Ja, ich arbeite in den Herforder Werkstätten, Zweigwerkstatt.
Ja.
Gott. Heizig. Und ja, dann würde ich an meinen Chef weitergeben.
Ja, hallo, ich heiße Roman Scheling und bin Betriebsleiter in der Zweigwerkstatt. Das mache ich schon jetzt seit 12 Jahren. Ich komme aus der holzverarbeitenden Industrie, die hier in Ostwestfalen ja ansässig ist, und bin dann irgendwann mal in diesen Bereich gewechselt. Ich bin schon super gespannt. Für mich ist das erste Podcast. Und ja, ich freue mich auch besonders, dass wir einen unserer Beschäftigten dabei haben, den Sergej. Und dann gebe ich mal weiter.
Ja, mein Name ist Sergej, ich bin Beschäftigter in den Herforder Werkstätten im Betrieb Heizig und bin schon seit 1,5 Jahren tätig dort und bin heute mal dabei und erzähle so ein bisschen, wie es mir geht.
Ja, vielen Dank, Sergej. Für Sie ist wahrscheinlich erstmal grundsätzlich wichtig, was ist überhaupt eine Werkstatt für behinderte Menschen oder für Menschen mit Behinderungen? Das ist eine Reha-Einrichtung zur Teilhabe am Arbeitsleben. Also es ist ja gesetzlich geregelt, dass jeder Mensch in Deutschland die Teilhabe am Arbeits- oder am gesellschaftlichen Leben erfahren soll. Und da sich die Gesellschaft sehr über Arbeit definiert in Deutschland, ist es halt in Deutschland die Teilhabe am Arbeitsleben, wo ein gesetzlicher Anspruch besteht, für die Menschen, die mindestens eine 50-prozentige Schwerbehinderung haben und die dem Arbeitsmarkt nicht mehr als 3 Stunden am Tag zur Verfügung stehen. So, und unsere Aufgabe ist es dann halt durch bestimmte Fördermaßnahmen, also startet dann, wenn man in einer Werkstatt startet, im Eingangsverfahren, das 12 Wochen dauert, da wird erstmal geschaut, ist die Werkstatt für Menschen mit Behinderung die richtige Adresse, die richtige Reha-Maßnahme für den Menschen. Ist dann gefolgt vom Berufsbildungsbereich, wo in 1 bzw. auf Antrag 2 Jahren geguckt wird, welche Bildungsmaßnahmen, welche Qualifizierungsmaßnahmen müssen stattfinden, damit der Mensch je nach Schwere und Art der Behinderung dann speziell gefördert werden kann, um bestmöglich dem Arbeitsmarkt dann irgendwann mehr als 3 Stunden zur Verfügung zu stehen und somit eine Vermittlung bestmöglich stattfinden kann oder dann auch dauerhaft oder längerfristig die Teilhabe am Arbeitsleben in der Werkstatt, in den Werkstattangeboten, wo ja der Heizig eins von den Werkstattangeboten in Herford ist, dann zur Verfügung steht und da die Teilhabe ja in Anspruch genommen werden kann. So sieht das im Rahmen aus. Und natürlich, was wichtig ist, ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung ist erforderlich, was der Mensch mitbringen muss. Also bedeutet, Mindestmaß ist nicht definiert. Ob das nun ist, dass man vielleicht 2 Beutel am Tag packt mit 4 Winkeln und 6 Schrauben oder ob das wirklich 1000 sind, das ist nicht definiert. Aber es muss schon irgendwie am Arbeitsleben teilgenommen werden. Heißt, dass die Arbeit, die uns durch die Industrie zur Verfügung gestellt wird, also die Aufträge, die ganz normal abgehandelt werden, die müssen auch bei uns normal, gefertigt werden mit allen Qualitätsauflagen und mit allen Erfordernissen und Liefertreue etc. von den Terminen her. Und da sind unsere Menschen mit Behinderungen die Menschen, die das fertigstellen und die dadurch die Teilhabe am Arbeitsleben genießen. So, vielleicht kann Herr Scheling ja mal so ein bisschen zu den Arbeitsangeboten im Heizig sagen, was wir da so haben, damit das für Sie so ein bisschen deutlicher wird.
Ja, ich würde einfach mal erklären, was zeichnet unseren Standort aus. Wir haben eins der neuesten Gebäude der Herforder Werkstätten und wer Herforder ist, wird vielleicht das Marta kennen mit einigen Bögen und Rundungen. Und insofern haben wir den großen Vorteil, ein schönes Gebäude bedarfsgerecht zu haben. Die Lage ist schon mal super. Wir sind am Rande von Herford in einem Industriegebiet und die Werkstatt grenzt an ein Landschaftsschutzgebiet. Insofern ist das für uns schon mal ein super Pluspunkt. Das breite Angebot, damit können wir natürlich auch punkten. Wir haben die Gärtner bei uns am Standort, Metallbereiche, mehrere Montagebereiche, aber auch einen betreuungsintensiven Arbeitsbereich, wo Menschen mit schwerst Mehrfachbehinderung ihr Angebot auch durchführen.
Ja, und zudem haben wir aus den Werkstätten heraus, das sind so in den Werkstätten die Angebote, natürlich haben wir in anderen Werkstattstandorten noch andere Angebote, wie eine Tischlerei oder andere Verpackungs- und Montagebereiche. Einen Werbeservice haben wir auch noch, wo Mailings vorbereitet und versendet werden oder andere Dinge, Drucke, Ausdrucke passieren. Natürlich müssen wir uns dem Markt öffnen und immer beobachten, was sind so Tätigkeiten, die auch gefordert werden vom Arbeitsmarkt. Da hat in der Vergangenheit die Digitalisierung Einzug gefunden, auch bei uns, also 3D-Druck mit Zeichnungen etc. Ja, Sergej, du lächelst schon, du bist da der Experte so ein bisschen. Vielleicht kannst du mal erzählen, was so in den letzten Monaten oder im letzten Jahr passiert ist.
Ja, wir haben damit angefangen, uns dem 3D-Druckbereich zu öffnen. Machen schon einfache Zeichnungen und versuchen uns da so ein bisschen reinzufuchsen. Leider ist es noch nicht so weit, dass wir etwas für Kunden machen, aber für uns so Vorrichtungen. Mir macht sehr viel Spaß, mit dem 3D-Drucker zu arbeiten, da es auch nicht so der Standard in Behindertenwerkstätten ist und auch so ein bisschen dafür sorgt, dass man so ein bisschen mit den, wie soll ich sagen, nicht Tabus, aber in der Gesellschaft ist die Werkstatt nicht immer so gut angesehen und man denkt so, ach, die packen nur Schrauben ein. Ich möchte das jetzt nicht, ich möchte die Menschen, die Schrauben einpacken, jetzt nicht irgendwie niedermachen oder so, aber man möchte vielleicht auch mal was anderes. Also nicht den ganzen Tag irgendwelche Sachen einpacken. Und da ist der 3D-Drucker und der Laser, den wir auch haben, eine super Chance, auch mal so ein bisschen was mit dem Kopf zu machen, auch zu sehen, hey, ich kann was am PC darstellen und das kann ich dann auch anfassen. Im Endeffekt, wenn der 3D-Drucker fertig ist, ist der beste Moment zu sehen, habe ich alles korrekt nachgemessen, passt alles, und wenn es mal nicht klappt, dann halt fängt der ganze Prozess nochmal von neu an. Aber wie gesagt, ich liebe den Bereich 3D-Druck und Laser, da ist nicht so der Standard ist. Mir macht sehr viel Spaß. Mir wird auch von ein paar Leuten gesagt, dass ich ein verrückter Workaholic bin und immer nur arbeiten will. Aber wie gesagt, jeden Morgen stehe ich gerne auf, um dorthin zu gehen. Es wäre natürlich auch nett, wenn ich etwas später aufstehen könnte, aber so ist es.
Na gut, da muss man sich an die Regeln halten, wie wir alle. Also ein bisschen länger liegen bleiben. Da müsste man irgendwann mal den Schritt in den Schichtbetrieb finden, dass man Spätschicht arbeitet, wenn du lieber morgens ein bisschen länger liegen bleibst. Aber 3D-Druck hört sich so an, als wenn man irgendeine Maschine anschmeißt oder irgendeinen Drucker anschmeißt oder irgendwas. Da gehört ja auch das Konstruieren dazu mit so einem Zeichenprogramm. Das ist ja nicht ganz einfach. Hast du dich da selber reingefuchst oder hatten sie da Unterstützung oder du Unterstützung vom Gruppenpersonal oder wie ist das gewesen?
Natürlich auch vom Gruppenpersonal, aber da das Gruppenpersonal selbst noch ganz neu in dem Bereich ist, hat man versucht, einfach durch YouTube-Tutorials und so weiter sich da so ein bisschen einzufuchsen. Es herrscht ja auch in den Herforder Werkstätten oder im Werkstätten allgemein überhaupt kein Druck. Das ist auch so ein bisschen der Vorteil von solchen Werkstätten, da man, auch wenn es mal nicht klappt, dann klappt es halt am nächsten Tag. Und wenn es am nächsten Tag nicht klappt, dann halt nächste Woche.
Ja, Druck herrscht schon ein bisschen. Also die Kostenträger, die ganzen Maßnahmen bezahlen, wollen natürlich auch wissen, was wir mit den Menschen für Qualifizierungseinheiten und Maßnahmen machen, damit die weiter vorankommen. Und natürlich auch, wir arbeiten ja für die Industrie. Klar sind es immer so Felder, wo man sich ausprobieren kann, wie der 3D-Druck oder der Laser. Aber am Laser wird auch gearbeitet, also für Kunden aus der Industrie oder für Autohäuser etc. Und vielleicht kann Herr Schäling ja mal was sagen, was nochmal unterstreicht, dass wir mit Firmen zusammenarbeiten und da auch produzieren, was da so wichtig ist in der Zusammenarbeit mit den Industriekunden.
Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass wir ziemlich breit aufgestellt sind. Wenn wir vielleicht mal einen Blick in den Metallbereich werfen, dort haben wir CNC-Fräsmaschinen, CNC-Drehmaschinen, aber auch verschiedene andere konventionelle Arbeiten, die dort durchgeführt werden können. Und ich würde vielleicht einfach ein, zwei spannende Arbeiten, die wir mal durchgeführt haben, davon berichten. Und zwar haben wir, um nochmal zurückzukommen zu dir, Sergej, am Laser einen Auftrag für das Westminster Abbey gefertigt und hatten danach auch eine Einladung, dorthin zu fahren mit Beschäftigten. Das war natürlich super, super spannend. Genau. Dann erinnere ich mich zum Beispiel an ein Wassermühlrad, was wir gefertigt haben, mit einem anschließenden Sportfest, was wir dann durchführen konnten für einen Verein. Und dieses Wassermühlrad hat einen Grill angetrieben und das wurde komplett bei uns im Heizig durch ein arbeitsbegleitendes Angebot erstellt. Und die Metallteile, die Lager, die sind dann auch im Metallbereich gefertigt worden.
Was war das denn fürs Westminster Abbey? Jetzt ist ja, das ist ja ein großes Feld. Was war das genau? Das interessiert mich jetzt auch.
Ah ja, genau. Und zwar sind das, da ist eine neue Bestuhlung gekommen. Und das ist eine Firma aus den Niederlanden, die auf uns aufmerksam geworden sind und haben dann rausgekriegt, dass wir Laserungen machen. Und so sind dann diese 1500 Stuhlrücken zu uns gekommen. Und wir haben dann die ganzen Stuhlrücken mit dem Logo oder das Wappen des Westminster Abbeys belasert.
Okay, das sind natürlich spannende Felder und da wird deutlich, dass die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen nicht nur irgendwie Mandalas malen und Holzpuzzle aussägen, sondern wirklich produzieren und sich in neuen Technologien ausprobieren. Sergej, hast du nicht auch neulich auf dem ausgelagerten Arbeitsplatz ein Praktikum gemacht? Also es wäre dann der nächste Schritt, wenn man in der Werkstatt gut zurechtkommt und offen ist für neue Technologien und sich vorstellen kann, du hast gerade gesagt, du bist ja so ein kleiner Workaholic oder wirst so genannt, dass man dann den nächsten Schritt nach außen machen will. Und das wäre ja bei den Werkstätten die Möglichkeit, erst einen Außenarbeitsplatz zu besuchen oder ein Praktikum dort zu machen. Außenarbeitsplatz bedeutet, in externen Unternehmen der Industrie oder des Handwerks tätig zu sein und zwischendurch ein bisschen Begleitung haben durch das Gruppenpersonal oder einen Integrationsassistenten, der vorbeikommt. Wie war es denn bei dir? Wo war denn dein Praktikum und wie ist das gelaufen?
Bei mir war es nicht in der Industrie, bei mir war es eine Förderschule in Kreis Herford, wo ich dann wahrscheinlich, wenn alles klappt, Anfang nächsten Jahres hinwechseln werde und da so ein bisschen in der Verwaltung unterstützen werde.
Aha, und wie lange ging das Praktikum?
3 Wochen.
Und wo wurdest du da eingesetzt? Also im Verwaltungsbereich ist ja groß, ne? Das ist ja wahrscheinlich vom Schuldirektor bis hin zur Empfangsdame. Und was waren so deine Tätigkeiten da, wo du eingesetzt wurdest?
Ich habe so ein bisschen den Empfangsdame unterstützt, Telefonate angenommen, Essen bestellt für die Schüler und so ein bisschen unterstützt bei vielen Tätigkeiten, auch so ein bisschen Organisation, in die Organisation reingeschaut.
Und was war so das Resümee? Also da gab es ja bestimmt ein Abschlussgespräch mit der Schule und was haben die so gesagt? Was sind so dann, wenn es dann im nächsten Jahr weitergehen soll, was sind so deine Tätigkeiten oder wie stellt man sich die Zusammenarbeit vor?
Die Zusammenarbeit stellt man sich jetzt so vor, nachdem der Umbau in der Schule fertig ist, dass ich am Empfang sitze, Telefonate annehme und Leute empfange. Und danach, wenn das gut klappt, wird man sehen, wie man mich weiter einsetzen kann.
Also ist da so ein ist dir der Übergang quasi so das Ziel auf einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz, Dann klar in der Schule, das ist jetzt nicht Industrie, aber ist ja auch ein normales Arbeitsfeld. Und das wäre ja der bestmögliche Fall. Also das wäre ja das Paradebeispiel, in der Werkstatt angefangen und dann den Sprung geschafft auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.
Ja, so ist es. Ich habe auch versucht, in der Vergangenheit vor der Werkstatt eine ganz normale Ausbildung zu machen. Dort wurde mir aber gesagt, dass ich wirtschaftlich nicht tragbar bin. Und die Werkstatt hat mich auch wieder aufgebaut, muss ich sagen, weil nachdem man oft gehört hat, dass man wirtschaftlich nicht tragbar ist und allgemein überhaupt ja eigentlich dumm ist und nicht in der Lage, eine Ausbildung zu machen, hat mir die Werkstatt schon sehr geholfen im Aufbau von meinem Selbstbewusstsein. Da hat das so ein bisschen geschadet.
Ja gut, ja, dumm kann man ja nicht sagen. Ich habe ja dieses Programm mal aus der Ferne betrachtet. Ich stand ja mal hinter dir, als du am Monitor da am Konstruieren warst. Also von dumm oder Dummheit kann man da auf gar keinen Fall sprechen. Aber meistens ist ja, du sitzt im Rollstuhl, wenn ich das sagen darf. Und dann ist ja meistens, wenn man das schon sieht, so aha, okay, da ist ein Mensch mit Behinderung, da ist wohl nicht so viel zu erwarten. Aber so wie ich dich kennengelernt habe, ich kenne dich jetzt nicht so gut wie Herr Scheling oder Frau Bierkant oder Laura und Roman, wie wir sie hier nennen. Also ich habe bis jetzt keinen dummen Eindruck von Ihnen. Und das zeigt ja auch jetzt, wenn Sie da in der Schule tätig waren, die gucken sich das ja auch ganz genau an, wie Sie arbeiten und wie Sie agieren. Und da ist ja jetzt, wie gesagt, nächstes Jahr dann geplant, sie dort einzusetzen und im besten Fall dann irgendwann den Sprung zu schaffen. Also da können Sie mal einen Haken dran machen an ihrer angeblichen Dummheit. Ne?
Ja, ich bin natürlich auch etwas langsamer als, sagen wir, der normale Arbeitnehmer. Und das war auch so ein bisschen das Problem, dass man gesagt hat, andere Menschen sind halt dreimal so schnell wie sie und niemand wird sie beschäftigen für eine Arbeitsleistung, die halt dreimal so langsam ist wie die von anderen Menschen, weil in der Wirtschaft muss man natürlich immer wirtschaftlich agieren und man hat einfach bei mir zu dem Zeitpunkt gesehen, dass das angeblich nicht möglich sein würde.
Aber jetzt haben Sie ja scheinbar überzeugt bei Ihrem letzten Versuch im Praktikum an der Förderschule. Ja, das ist natürlich der bestmögliche Fall. Wir haben aber auch hier eine Expertin, das ist die Laura, für den schwerst mehrfach behinderten Bereich. Also die Spreizung in den Werkstätten ist ja groß. Sergej mit seinen Fähigkeiten haben wir gerade gehört und gesehen, dass da viel möglich ist, auch zum Thema Übergang. Natürlich haben wir aber auch Angebote für Menschen, ja, wo die Leistungsfähigkeit sehr, sehr gering ist und die Fähigkeiten und Fertigkeiten auch sehr, sehr, ja, dem Arbeitsmarkt nicht so zur Verfügung stehen. Da müssen wir auf ganz kleinem Level schauen, was da möglich ist zum Thema Teilhabe am Arbeitsleben und wo dann auch Pflegeanteile tagtäglich vonnöten sind. Laura, kannst du dazu mal so ein bisschen was sagen, wie so der Alltag aussieht im BIA-Bereich? So wird dieser schwerst mehrfach Behindertenbereich in den Werkstätten genannt?
Ja, natürlich. Also BIA ist die Abkürzung für betreuungsintensiver Arbeitsbereich. Heißt, wir betreuen intensiv Leute, aber wir haben auch Leute, die arbeiten können, aber die leider nicht das Arbeitspensum erreichen, wie zum Beispiel im Montagebereich. Also wir haben wirklich von Menschen mit Down-Syndrom über Autisten bis auch zu bettlägerigen Menschen, die über Sonder ernährt werden, alles in unserer Gruppe. Und da ist der Alltag, wir fördern so gut es geht die Stärken, aber wir versuchen natürlich auch die Schwächen noch, soweit es geht, zu fördern. Leider ist es bei uns in der Gruppe so, dass durch die Schwere der Behinderung ein Abbau sehr stark zu sehen ist, auch jetzt in letzter Zeit. Also ich bin jetzt schon seit 6 Jahren in dem BIA-Bereich und ich merke das extrem, wie die Leute halt langsam leider immer weiter abbauen. Deshalb versuchen wir sie so gut es geht halt an unserem Alltag teilhaben zu lassen, also sei es auch, wenn sie nur bei uns am Tisch stehen und halt mitbekommen, was wir machen. Oder sei es auch, wenn wir Büroarbeit machen, dann schieben wir halt einfach einen Rollifahrer auch mit ins Büro, dass er einfach dabei ist. Oder sei es auch bettlägerige Menschen, dass wir die mal in Rolli setzen und mitnehmen, damit die nicht den ganzen Tag im Rollstuhl sitzen. Dann haben wir natürlich auch einfach Montagearbeiten. Zum Beispiel Klemmdeckel, die werden ja auch in der Montage gefertigt. Das ist auch eine sehr beliebte Arbeit. Und ja, also von A bis Z ist alles dabei. Leute, also es gibt halt auch viele, die können nicht arbeiten, auch wenn sie, sag ich mal, körperlich relativ fit sind. Dann gibt es Bastelangebote, Malangebote. Wir haben jetzt Tablets bekommen, da machen wir die Anton-App. Also das ist quasi für Vorschule und Grundschüler, dass man da ein paar Aufgaben macht, begleitend. Und ja, Puzzle, alles Mögliche, alles, was noch gemacht werden kann, damit man den Leuten halt auch, so gut es geht, noch in der Werkstatt hilft und auch unterstützt und fördert und fordert, wo es nur geht.
Du hast eben von wir machen und wir tun und wir gucken, wie wir fördern können und sowas alles. Was ist denn wir? Welche Ausbildung braucht man da? Oder welches Fachpersonal sitzt da mit welchen Ausbildungen?
Also wir haben auf jeden Fall Heilerziehungspfleger. Das also bin ich auch. Wir haben eine Krankenpflegerin, die halt dann auch dafür da ist, und den medizinischen Bereich abzudecken. Wir bekommen auch jetzt leider länger nicht mehr, aber Krankenhauspraktikanten, die werden dann über zum Beispiel das Klinikum Herford für ein 6-wöchiges Praktikum zu uns geschickt, damit die auch mal den Behindertenbereich kennenlernen. Dann haben wir auch Leute, die eigentlich aus der Industrie kommen, die haben dann eine spezielle Zusatzausbildung gemacht, um in dem Bereich arbeiten zu können. Ja, wir haben regelmäßig Fortbildungen zu Gewaltschutzkonzepten, zu freiheitsentziehenden Maßnahmen und allem Möglichen. Das ist, findet bei uns auch alles statt. Und ja, also es können auch Quereinsteiger kommen, so ist es nicht. Und die brauchen dann aber auch zu einem gewissen Zeitpunkt dann diese GFAP-Ausbildung, nennt man das. Da lernt man halt nochmal so ein paar Sachen im Thema Pflege oder generell im Umgang mit Menschen mit Behinderungen im sozialen Bereich. Und ja, mit denen kann man auch super arbeiten. Also ich habe bis jetzt eine gute Erfahrung mit allen meinen Kollegen gemacht.
Ja, das unterstreichst du durch dein Lächeln gerade, was du auf den Lippen hast. Roman, wie ist denn überhaupt so die Personalsituation in den Werkstätten? Findet man gut Fachkräfte? Also wir haben gerade gehört, Heilerziehungspfleger, Leute aus dem Krankenhaus, die Pflegeerfahrung oder eine Qualifikation in der Pflege haben. Wie war es so in den letzten Monate, Jahre mit Nachbesetzung? Und wie sind so die anderen Gruppen bestückt? Sind das alles Tischlermeister oder du kommst ja aus dem Bereich der Tischlerei oder der Industrie? Industrietischlerei. Wie darf man sich so das Personal vorstellen? Mit welchen Qualifikationen?
Ja, Personal zu finden war eigentlich in den ersten Jahren, als ich bei den Herforder Werkstätten war, überhaupt gar kein Thema. Hatte man eine Stellenausschreibung rausgebracht, dann gab es immer 30 bis 40 Bewerbungen. Das hat sich aber drastisch verändert in den letzten, ja, ich hätte bald gesagt, 3-4 Jahren. Wenn man eine Stelle ausschreibt, dann kann man froh sein, dass 3-4 Bewerbungen reingehen. Also der Fachkräftemangel ist auch bei uns angekommen. Von den Qualifikationen, wer bei uns arbeitet, das ist natürlich in den Fachbereichen. Ich hatte ja anfangs auch erwähnt, dass wir Metallbereiche haben, einen Gartenbereich. Da brauche ich natürlich auch Fachleute. Diese Fachleute haben dann eine Dreherausbildung, sind Metaller oder Gärtner. Und haben aber noch keinerlei Erfahrung, was den sozialen Part angeht. Und da ist es dann so, dass wir bei der Einstellung das Personal verpflichten, eine Zusatzausbildung zu absolvieren. Das nennt sich eine GFAP-Ausbildung, die geprüfte Fachkraft für Arbeit und Berufsförderung. Und somit hat man dann auch den sozialen Part abgedeckt, was die Heilerziehungspfleger, wie Frau Bierkant, schon in der Ausbildung auch unter anderem mitlernen. Und wer kann bei uns arbeiten? Grundsätzlich, glaube ich, braucht man, es können alle bei uns arbeiten, man braucht aber das Herz am rechten Fleck, weil man mit Menschen arbeitet. Und ein Menschenmensch zu sein, das ist bei uns richtig.
Ja, zu dem, was wir an Arbeit bieten, sind wir dazu auch verpflichtet, arbeitsbegleitende Angebote zur Verfügung zu stellen. Das sind Angebote, die einmal oder mehrmals wöchentlich angeboten werden können oder angeboten werden, wo sich die Menschen mit Behinderungen dann eintragen können und wo dann Kurse stattfinden, entweder im Bereich Sport oder Persönlichkeitsentwicklung oder auch zur beruflichen weiteren Qualifikation. Das ist so, Sergej, nimmst du eigentlich am arbeitsbegleitenden Angebot teil irgendwo?
Ja, ich nehme am PC-Kurs teil.
Das war mir fast schon klar.
Ja, damit kann man ja, davon kann man auch ausgehen. Ich würde es zur Vereinfachung unserer Zuschauer mit einer AG vergleichen. Alle haben AGs in der Schule gemacht und das sind ja praktisch auch AGs während der Arbeitszeit.
Ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen, aber passt so. Ne? Wenn man sich so an seine eigene Schulzeit zurückerinnert, ist bei mir jetzt schon ein bisschen länger her, aber dann passt das, da gab es auch schon AGs.
Ja, und da kann sich jeder, es gibt einige Angebote bei uns, da kann sich jeder was aussuchen, was ihm gefällt, von Aquariumbetreuung bis Öffi-Training, PC-Kurse.
Öffi-Training? Was heißt das, Öffi?
Also Öffi sind jetzt von mir öffentliche Verkehrsmittel gemeint. Das heißt, man bringt den Menschen mit Behinderung, also meinen Kollegen bei, wie steige ich richtig in den Bus, wo steige ich aus, wie kann ich die Karte richtig lesen, wo die Verbindungen draufstehen. Und man nimmt den Leuten auch einfach die Angst. So ein bisschen vor öffentlichen Verkehrsmitteln, weil öffentliche Verkehrsmittel bringen für Menschen mit Behinderung auch eine Selbstständigkeit.
Mhm. Und wie ist es mit Ihrer Selbstständigkeit? Wie kommen Sie zur Werkstatt und wieder zurück?
Also man hat ja in den Herforder Werkstätten oder in Werkstätten allgemein auch den Luxus, dass es einen Beschäftigtenverkehr gibt und wir dann von Bussen abgeholt werden und dahin gebracht.
Das ist aber nicht die Regel, sondern nur für Leute, die es benötigen. Es gibt aber auch Leute, wie du eben schon gesagt hast, die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Das ist im Heizig auch gut angebunden. Ich glaube, da ist, wie viele Meter sind die nächsten Bushaltestellen entfernt, Roman?
Ja, wir haben innerhalb der Werkstatt zwei Bushaltestellen mit dem Fußweg. Die eine ist ungefähr 300 Meter, die andere ist ungefähr 700 Meter. Obwohl es am Rande von Herford liegt, gibt es eine super Busanbindung bei uns.
Laura, wie ist es denn bei euch in dem Bereich schwerst mehrfachbehinderte Menschen? Wie kommen die zur Werkstatt? Alle mit so einem Bustransport und wie sieht das dann aus? Also werden die da mit den Rollstühlen reingeschoben oder haben die einen Rollstuhl in der Werkstatt und zu Hause ein oder wie passiert das?
Also unsere Beschäftigten werden alle mit Bussen transportiert oder auch mit Einzeltransporten zum Beispiel, weil bei uns gibt es auch viele verkürzte Arbeitszeiten, weil halt nicht mehr so von der Zeit her, die können nicht mehr so lange in der Werkstatt sein. Die brauchen dann auch die intensivere Betreuung im Wohnheim oder auch bei den Angehörigen. Und alle kommen mit ihrem eigenen Rollstuhl. Die werden mit dem Rollstuhl gebracht und abgeholt. Zwischendurch werden die ins Bett gelegt für Ruhephasen oder auch für die Pflege. Und ja, das mit dem Transport läuft. Die meisten haben eine Rampe oder jetzt mittlerweile auch eine Hubmatik, was wahrscheinlich auch für die meisten Busfahrer unglaublich entlastend ist, weil
Matik ist so eine automatische Rampe.
Ja, genau, die werden hinten draufgeschoben, dann muss man nur auf den Knopf drücken und dann
Ja. Okay.
Ja, und das läuft eigentlich ganz gut. Wir haben halt auch wirklich die großen Rollstühle, sage ich mal. Also Sergej sitzt zum Beispiel im Vergleich zu den Leuten bei uns in einem relativ kleinen Rollstuhl, den er auch selber bedienen kann. Und bei uns ist das so, die bedienen ihre Rollstühle nicht selber, weil sie es körperlich nicht hinbekommen oder auch von der Kognitivität. Das sind dann sehr große Rollstühle, auch teilweise Pflegerollstühle, die man dann in die bestimmte Position machen kann. Wir haben jetzt auch von einem Beschäftigten, der hat so einen Hightech-Rollstuhl bekommen, wo man die Fußstützen verschieden hochstellen kann und tausend Sachen umstellen kann. Es ist ein Fluch und ein Segen. Aber ja, so läuft das bei uns.
Und deine Erfahrung so, du bist ja jetzt 6 Jahre dabei. Du hast ja damals eine Ausbildung bei uns gemacht und hast du das bereut oder hast du gesagt, Mensch, das ist genau mein Feld. Ist das das, was du dir vorgestellt hast oder ja, wo hättest du dir noch was anderes gewünscht oder wünschst du dir für die Zukunft noch was anderes? Nicht, dass wir das jetzt unbedingt erfüllen können. Wir haben ja auch Rahmenbedingungen in so einer Werkstatt, wo wir uns dran halten müssen. Aber was ist denn so, also Thema Dokumentation nehme ich immer so wahr, wenn ich durch die Gruppen gehe, ist eine große Herausforderung. Das stellt man sich wahrscheinlich vorher gar nicht so aufwendig vor, weil man will ja mit Menschen arbeiten, wenn man sich den Beruf oder wenn man die Berufswahl trifft. Was sind so deine Dinge, die du da ja kennenlernen musstest?
Also ich habe mit 14 das erste Mal mein Praktikum in den Herforder Werkstätten im Filmbruchbetrieb gemacht. Das ist jetzt 11 Jahre her, weil mein Opa da ganz lange als Hausmeister tätig war und auch da gewohnt hat, wo jetzt die Tankstelle ist. Da bin ich dann so quasi reingerutscht in die ganze Sache. Und habe halt vorher, also mein erstes Praktikum im Hauswirtschaftsbereich gemacht. Da sind ja sehr fitte Leute. Und dann habe ich mich quasi so durch die Werkstatt bewegt. Also war dann in dem Montagebereich und dann war ich in den BIA-Bereichen. Und in den BIA-Bereichen hat es dann wirklich bei mir Klick gemacht. Weil Menschen mit Behinderung, also Menschen mit schwerst Mehrfachbehinderung, ist, glaube ich, so der erste Blick, den man als Außenstehender drauf hat. So, toll, da kriegt man ja gar keine Rückmeldungen oder... Da passiert ja nichts. Und da habe ich gemerkt, doch, und wie das passiert, aber halt auf deren Art und Weise. Also klar, die sagen dir nicht, oh, vielen Dank, dass du mich jetzt gepflegt hast, sondern es reicht ein Lächeln oder einfach eine Bewegung, wo man weiß, okay, das bedeutet das und das. Und das hat mich halt einfach sofort gecatcht. Und dann habe ich wirklich jedes Praktikum nur noch in den Herforder Werkstätten gemacht. Einmal ein Schulpraktikum bei Fressnapf an der Kasse, fand ich total kacke. Also das war wirklich mein...
Nee. Ja, ein offen und ehrlicher Podcast, so
auf
viel steht schon mal
Fall
fest.
Ja, aber das ist halt so ein Ding. Also ich konnte mir früher niemals vorstellen, in einem sozialen Beruf zu arbeiten, weil ich halt immer nicht so gut mit Menschen konnte. Aber das hat mich total abgeholt. Mhm. Ja, dann mein FSJ gemacht, dann meine Ausbildung und jetzt fest angestellt und auch keine Sekunde bereut bis jetzt. Ja.
Ja, das hört man gerne, Roman, oder? Ne? Also das ist ja, wie groß ist denn, also wie groß ist die Werkstatt, also gerade der Werkstattstandort Heizig, wie viele Menschen mit Behinderung oder leistungsberechtigte Personen ist so der passende Terminus gerade in der Gesetzgebung, wie viel sind denn da beschäftigt und wie viel Personal ist vor Ort, also wie stellt sich das zusammen, also wie darf ich mir das vorstellen, auch bei dir, Laura, für wie viele Menschen seid ihr da zuständig, also im Krankenhaus ist, glaube ich, oder im Altenzentrum sind 3 Personen für 25 schwerstpflegebedürftige Menschen zuständig. Wie sieht es denn in den Werkstätten aus?
Ja, der Werkstattstandort Heizig ist natürlich gewachsen. Als ich damals angefangen bin, gab es Platz für 90 Beschäftigte für den Bereich geistig behinderter Menschen. Und 2017 haben wir dann die Fachbereiche dort konzentriert oder zusammengeführt. Und aktuell arbeiten im Heizig sowohl im GB-Bereich, also für Personen für Menschen mit geistiger Behinderung, als aber auch Menschen mit seelischer Behinderung 150 Personen. Und wir haben in etwa 30 Personen Personal, die mit unseren Beschäftigten dann arbeiten, die Anleitung, die Pflege machen. Und von der Personalplanung ist es ja so, dass es Stellenschlüssel gibt von der Refinanzierung. Wenn ich mal so in die Fachbereiche reingucke, dann ist es der Stellenschlüssel 1:12. Gucke ich aber zu Frau Bierkant in dem Bereich BIA, da ist es 1:3, weil sonst würde man auch gar nicht zurechtkommen. Pflege, Einzelbetreuung, Einzelförderung, Essen reichen, alles was dazugehört, um die Tagesstruktur bei dem Personenkreis zu ermöglichen.
Mhm. Und wie ist es so in der Gruppe selber, Laura, bei dir in der Gruppe? Ist das ausreichend oder, ja klar, wünscht man sich immer mehr, aber eigentlich, wenn alle da sind, wie läuft so ein Tagesablauf? Jetzt haben wir gehört, ein Kollege oder eine Kollegin ist auch aus dem Handwerk. Also ich stelle mir jetzt vor, ich komme ja selber aus dem technischen Bereich ursprünglich. Wenn ich dann in so einem Bereich, wo viel Pflege notwendig ist, dann stehe ich doch erstmal wie ein Ochs vom Berge, sage ich mal so, oder komme an meine Grenzen und will am liebsten wieder rückwärts rausgehen. Also was sagt denn der Kollege oder die Kollegin mit ihrer handwerklichen Ausbildung?
Also bei uns ist es so, wir haben 24 Menschen mit schwerst Mehrfachbehinderung auf 6 festangestelltes Personal plus jetzt Auszubildende und eine Zusatzkraft für eine andere, also für eine spezielle Beschäftigte, die spezielle Förderung und auch Begleitung benötigt. Und es gibt Tage, ja, da würde ich gerne auch wieder rückwärts rausgehen, wenn ich weiß, okay, Kollege A, B, C sind krank, ne, dann denke ich mir auch schon so, okay, aber das ist jetzt nur eine Woche oder es sind nur 2 Tage, das kriege ich schon hin. Und die Kollegin, die aus dem Handwerk kommt, die hatte, bevor sie zu uns gekommen ist, mit psychisch kranken Menschen, also die war im ISK, genau, und ist dann zu uns gewechselt und war auch erst so, nee, das kann ich nicht, wollte dann auch erst die Montage, aber ist dann zurückgekommen, weil sie uns als Kollegen so toll fand und gesagt hat, mit euch schaffe ich das. So, und dann hat sie sich da reingefuchst und jetzt ist, ja, also auch total toll, also mittlerweile wunderbar. Also
das ist ja eine Rückmeldung, mit euch als Kollegen schaffe ich das. Ich meine, ein Team gehört immer dazu. Also ist das ist egal, ob das auf Ebene der Betriebsleitung ist, da muss man gut zusammenarbeiten, aber auch unter den Kollegen selber. Und wenn man dann die Rückmeldung kriegt, Mensch, toll, ich will zu euch zurück, egal wie das Arbeitsfeld ist, aber mit euch als Kollegen schaffe ich das, das ist ja super. Ne? Sergej, jetzt bist du ja jeden Tag in der Werkstatt unterwegs. Du bist ja nicht nur in deinem Räumchen, wo du zeichnest und wo du den Laserdrucker bedienst oder programmierst, sondern was siehst du denn so? Also du bist ja so an der Spitze, sage ich jetzt mal so, von deiner Leistungsfähigkeit und so der Werkstatt. Also bist ja schon eine Superkraft, so wenn ich das sagen darf. Und du kriegst aber auch die Menschen mit aus den BIA-Bereichen. Also die sind ja auch unterwegs mitunter. Wenn du das so siehst, denkst du, die sind da gut aufgehoben oder wie siehst du das?
Ich würde sagen, dass sie schon sehr gut aufgehoben sind und auch für die Menschen ist halt wichtig, Tagesablauf zu haben, weil ist ja langweilig, wenn man die ganze Zeit im Wohnheim sitzt, man bekommt keine anderen Menschen mit, man liegt nur im Bett und da muss ich sagen, habe ich auch so ein bisschen Angst vor der Zukunft, weil die Werkstätten sind ja auf Subventionen vom Staat angewiesen und je nachdem, wer so in Zukunft mal regiert, wird da vielleicht andere Meinungen haben. Ich hoffe nicht, dass das System Werkstatt irgendwann nicht mehr existiert, weil es ist für sehr viele meiner Kollegen sehr, sehr wichtig. Es ist eine Sozialstruktur, die haben ihre Freunde da, die können da arbeiten, die sind da glücklich. Viele Leute, die jetzt eine körperliche Bindung wie ich haben, die haben gesagt, oh, Werkstatt auf keinen Fall, letzter Ausweg. Aber durch meine Erfahrung in der Werkstatt sehe ich das jetzt gar nicht mehr so.
Das ist auch eine Aufgabe von uns auf Eltern, die Kinder haben mit einer Behinderung, mit einer Schwerstmehrfachbehinderung mitunter, da in die Kommunikation zu gehen. Früher war das ein bisschen anders, da war klar, per Zuweisung, so hieß es damals, kamen dann die Menschen mit Behinderung, die jungen Menschen auf uns zu. Klar, im Psychbereich gibt es da Quereinsteiger, da ist es meistens eine persönliche Krise gewesen, die die Behinderung ausgelöst hat und dann war eine gesundheitliche oder medizinische Reha vorgeschaltet, bevor dann die Werkstatt die Maßnahme war. Roman, wie machen wir das? Laura, wie machen wir das? Gehen wir auf die Eltern zu? Besuchen wir die Schulen oder was machen wir? Du bist ja im Social Media Team, Laura. Also seit wie lange machen wir jetzt unsere Insta-Auftritte, damit wir da auch besser ins Marketing gehen? Also wir müssen schon sagen, was wir leisten, was wir machen. Deswegen auch dieser Podcast heute an dieser Stelle, damit sie draußen informiert werden, was so eine Werkstatt überhaupt ist, anhand des Beispiels Heidsieg heute. Und was machen wir so, Roman und Laura?
Ja, also ich bin jetzt seit circa, ich würde sagen, 1,5 Jahren in dem Social Media Team. Und wir posten halt Stellenausschreibungen zum Beispiel, weil wir halt auch junge Leute erreichen, weil wir wollen ja nicht nur Werkstattzusatz von Beschäftigten her, sondern wir wollen ja auch FSJler, Auszubildende, Fachkräfte und alles Mögliche ansprechen. Deshalb, wir machen teilweise Videos und auch Posts über unseren Alltag. Wir gucken, dass wir ABAs abfilmen oder abfotografieren. Wir machen zwischendurch auch mal ein lustiges Video, damit man halt auch einfach merkt, wir sind halt nicht einfach so eine ernste Truppe, sondern wir haben halt auch wirklich Spaß auf der Arbeit. Also das macht halt auch echt Spaß, mit allem Möglichen zu arbeiten, auch im Social Media Team. Wir kommen aus verschiedenen Standorten und sich da auszutauschen. Dann sagt mal einer, ja, ich mache mal heute was in der Werkstatt. Dann sagt jemand was, ich mache was im Wohnheim. Also da sind immer ganz viele Sachen. Wir zeigen auch Einblicke aus Wohnheim. Primär, weil in der Werkstatt, in einem Wohnheim macht man natürlich auch viel mehr, ne? Am Wochenende mal in den Zoo fahren oder auf ein Konzert gehen, und das ist bei uns halt einfach in der Tagesstruktur nicht ganz so möglich. Wir machen natürlich auch mal schöne Sachen, aber so die Ausflüge und so zentrieren sich meistens auf die Wohnheime. Aber ja, vom Heizsieg haben wir jetzt auch ein lustiges Video gemacht, falls Sie Instagram haben. Dann können Sie gerne mal auf Lebenshilfe Herford vorbeischauen.
Und uns auch folgen.
Und uns folgen, genau. Da gibt es viele lustige Videos, Aufklärungsvideos, aber auch ernste Themen, die wir ansprechen.
Ja. Ja. Und Roman, wie gehen wir auf die Eltern oder auf neue Angehörige oder die uns noch nicht kennen? Wie gehen wir dazu? Wie machen wir das?
Da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Ich würde gerne noch einmal zurückgehen. Als ich damals in den Bereich Werkstatt gewechselt bin, bin ich ja aus Produktionsabläufen gekommen und habe den Tag zuvor oder das Wochenende zuvor noch Einkäufe getätigt, Produktionsabläufe sichergestellt, Kompetenz zur Werkstatt, und merke, dass es hier etwas anders ist. Hier geht es um den Menschen. Wir haben hier einen anderen Kunden. Hier geht es nicht um ein gutes Produkt, aber letzten Endes doch. Das gute Produkt muss ich leisten oder müssen wir als Werkstatt leisten. Und dazu gehört aus meiner Sicht ein gutes Team. Und da sehe ich ein Stück weit meine Arbeit drinne als Betriebsleiter, das Team nach vorne zu bringen, gemeinsam etwas aufzubauen. Und ich denke, das haben wir in den letzten Jahren auch ganz gut hingekriegt bei uns am Standort. Wir haben einen Zulauf am Beschäftigten. Und das ist so die Werbung, die von innen herauskommt durch die Arbeit. Wir haben ein breites Arbeitsangebot, sind da gut aufgestellt. Wir machen eine ganze Menge. Wir bieten eine Menge arbeitsbegleitende Angebote an. Aber wir haben ein gutes Miteinander, und ich glaube, das ist so die größte Werbung, die da ist. Und Sergej, wie verspürst du das, sage ich mal, als Werkstattbeschäftigter im Umgang mit deinen Gruppenleitern?
Ach, da kann ich Ihnen was ganz Witziges erzählen. Der Gruppenleiter, der hauptsächlich für den Bereich zuständig ist, in dem ich tätig bin, der war... Wir hatten ja Betriebsferien vor kurzem, und der war dann noch eine Woche länger im Urlaub. Und ich habe zu meinen Eltern beim Mittag gesagt, ach, Montag wird ein guter Tag, mein Vorgesetzter ist wieder da. Und da haben sie gesagt, eigentlich freut sich ja jeder, wenn der Vorgesetzte mal Urlaub hat. Aber bei uns ist das gar nicht so. Ich persönlich, wenn ein Vorgesetzter mal länger nicht da ist, vermisse ihn sogar teilweise.
Ja, danke für die Rückmeldung, Sergej. Das
Dann sollte der Vorgesetzte den Podcast auf alle Fälle hören. Ne?
Ja, also das ist einmal die Werbung, die von innen herauskommen muss. Das ist das, was Beschäftigte auch weitergeben, wenn sie sich bei uns am Standort wohlfühlen. Und ich finde aber auch ganz wichtig dieses Thema, was Frau Bierkant in dem Social Media Team betreibt. Wir haben auf unserer Internetseite mittlerweile auch 2 Werbevideos. Da kann man sich auch anschauen, was wir am Standort machen. Und ein wichtiger Punkt fällt mir noch ein in der Zusammenarbeit. Wir versuchen uns gegenseitig zu vertreten. Krankensituation ist angesprochen worden, dass wir uns da gegenseitig gruppenübergreifend auch mit unterstützen. Ich bin eigentlich der Letzte in der Kette, der gerufen wird, wenn es dann irgendwie mal richtig brennt. Ansonsten funktioniert das in dem Team so, dass die sich selbst organisieren.
Und wir haben ja den Experten hier zum Thema Marketing. Sergej, wie bist du denn damals zu dem Thema Werkstatt gekommen? Also du warst in der Schule, und dann, hat man dir das empfohlen? Hast du dich selber informiert, deine Eltern, oder wie war es denn bei dir? Und warum überhaupt Herforder Werkstätten? Also das googelt man ja nicht einfach, sondern man sitzt erstmal in der Schule und dann hat man irgendwann ein Gespräch oder macht sich Gedanken, wie geht's mit mir weiter?
Da ich in eine Sonderschule gegangen bin mit dem Förderschwerpunkt körperlich-motorische Entwicklung, war natürlich auch Werkstatt naheliegend, und ich habe 2 Werkstattpraktikas gemacht. Eigentlich ist Herford gar nicht mein Einzugsgebiet, sondern ich bin eher so auf der Grenze zwischen Detmold und Herford, habe aber an beiden Stellen ein Praktikum gemacht. Und am Ende war, muss ich ganz ehrlich sagen, auch der ausschlagende Punkt, dass der Weg nach Herford langsam schneller vonstatten ging, weil nach Detmold bin ich fast eine Stunde gefahren. Ich kannte den Heizig natürlich in dem Praktikum noch nicht, sonst wäre ich auf jeden Fall da geblieben.
Wegen dem Kollegen alleine schon.
Ja, und wegen den Tätigkeiten.
Ja. Aber wurde dir das von der Schule angeboten? Ja, wurden die Praktikas dann von der Schule initiiert? Oder wie ist das oder musstest du dich selber bewerben bei Herrn Scheling? Oder wie ist das damals, also bei Roman hier im Podcast, ist das vonstatten gegangen?
Nein, in den Förderschulen ist das ja so, da die Werkstätten mit den Förderschulen in Kontakt stehen und es sogenannte Kontaktpersonen gibt, organisieren sie sich da selbst. Also ich habe mich da eigentlich gar nicht so drum gekümmert. Da gibt's Kontaktpersonen, die von den Lehrern, die sich dann darum gekümmert haben.
Und sind noch andere bei dir damals aus der Schule, die jetzt im Heizig oder in den Herforder Werkstätten sind? Kennst du da welche? Also so manche Kollegen, Kolleginnen, die begleiten einen ja das ganze Leben lang und geht man mit schon zur Schule und nachher auch in die Berufswelt?
Kaum einer, da ich in Bielefeld in die Schule gegangen bin und Bielefeld und Herford natürlich auseinander liegen und die Leute, die in Bielefeld wohnhaft sind, Bielefeld-Gütersloh, sind natürlich im Bereich Bielefeld-Gütersloh in die Werkstätten gegangen und deswegen halt einfach nur aufgrund meiner Wohnsituation, meines Wohnorts, haben mich sehr wenige Leute in die Werkstatt begleitet.
Und was wäre so dein Vorschlag, wenn du jetzt sagst, ja, die in der Schule, die Lehrer oder die organisierenden Leute haben dich da schon, die haben gesagt, ja, die beiden Möglichkeiten gibt's oder irgendwas. Was wäre so dein Wunsch, wenn du das sagen würdest? Was könnten wir besser machen? Also du bist ja der Experte für uns.
Ja, es ist halt schwierig, einfach den Stereotyp aufzubrechen. Weil Werkstatt war für uns auch so ein bisschen der einzige Ausweg, weil man gedacht hat, für eine normale Ausbildung, da bist du nicht in der Lage zu. Und das ist halt schwierig, wenn man immer gesagt bekommt, oh, das ist der einzige Ausweg, aber gleichzeitig gibt es dieses starken Stereotypen, war ich von dem System Werkstatt gar nicht begeistert am Anfang, bis ich selbst in Berührung damit gekommen bin. Durch Social Media und solche Dinge kann man ja vielleicht auch so ein bisschen die Stereotypen brechen, ist aber sehr schwierig, weil die Stereotypen jahrzehntelang aufgebaut worden sind und da sich das System natürlich auch so ein bisschen im Wandel befindet gerade. Mhm. Ich glaube, Social Media ist ein ganz wichtiger Punkt, Kontakt zu den Menschen, die keinen Kontakt zu uns haben.
Jetzt sitzen wir ja hier und haben deine Erfolgsgeschichte eben auch gehört, also dass du den Weg ja nach draußen jetzt für dich vor Augen hast. So, was heißt nach draußen? Also auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, wenn alles gut klappt. Das ist schön, das gab's nicht. Es gibt viele Vorbehalte, weil die Zukunft eben anders, die Vergangenheit war anders. Früher gab es kaum Vermittlungen, wenn man jetzt mal so 15 Jahre zurückguckt, 20 Jahre, da war Werkstatt wirklich Endstation. Jetzt haben wir in den letzten 12 Jahren, wir hatten neulich einen hohen Politiker zu Gast im Heizig auch, den Dr. Schmachtenberg vom Staatsministerium. Da haben wir mal geguckt, was haben wir denn so die letzten 12 Jahre geschafft in den Werkstätten. Das waren jetzt 70 Vermittlungen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Das hört sich jetzt nicht viel an, aber wenn man dann so in die Vergangenheit geht, vor 20 Jahren, da hat man vielleicht so 1 in 5 Jahren vielleicht mal dazu bewegen können, beziehungsweise die Gesellschaft in Form der Unternehmen war gar nicht darauf eingerichtet, irgendwie sich mit Menschen mit Behinderungen zu befassen. Da gab es auch in vielen Unternehmen überhaupt kein Rolli-WC oder irgendwie sowas. Mittlerweile ist das ja Standard in den Unternehmen, wenn man neu baut, dass das auch vorgehalten werden soll oder muss. Also das hat sich ja schon ein bisschen geändert. Klar sind dann die Eltern, die ein bisschen älter sind, mit Vorbehalten belegt, was so Werkstatt angeht. Da hört man oft diesen Satz, ja, Endstation Werkstatt, also einmal Werkstatt, immer Werkstatt. Ja. Aber das muss man sagen, das hat sich in den letzten Jahren geändert. Hast du noch andere Kollegen oder weißt du von anderen Kollegen, die Praktikas gemacht haben in der letzten Zeit oder die den Weg nach auf den allgemeinen Arbeitsmarkt geschafft haben?
Da fällt mir jetzt direkt keiner ein, aber mir fällt ein Kollege ein, den Herr Schilling weiß, von wem ich spreche. Der hatten einige Praktikas im ersten Arbeitsmarkt gemacht und er hat gesagt, ich fühle mich hier wohl, dass die Erfahrungen auf dem ersten Arbeitsmarkt waren so, dass ich eigentlich keine Lust auf den ersten Arbeitsmarkt habe, und der hat dann gesagt, ich will lieber hier bleiben, obwohl er genauso wie ich meiner Meinung nach in der Lage wäre, den Weg rauszugehen. Also es gibt sogar Leute, die mal draußen waren und dann wieder zurückkommen, sagen, hier ist doch besser.
Roman, wie kann ich mir das vorstellen? Was soll denn besser sein? Also wenn ich doch den Idealfall habe und auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bin, was ist denn da, was kann denn in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung besser sein? Also das...
Ich glaube, Sergej spricht von seinem Kollegen und der hat sich einige Male auf dem ersten Arbeitsmarkt probiert. Und oftmals sind es nicht die Qualifikationen, die derjenige mitbringt, also das Fachliche, das kann in der Regel umgesetzt werden, sondern die K.O.-Kriterien ist dann das soziale Umfeld. Oder auch ein Schwerpunkt, zum Beispiel, was wir jetzt bei Sergej festgestellt haben, selbst wenn es diese Vermittlung auf den ersten Arbeitsmarkt geht, Sergej ist Rollifahrer und kann aber noch nicht am öffentlichen Verkehr oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin. Wie ist dann die Beförderung? Ja, das ist nochmal ein Punkt, der geklärt werden müsste. Aber wie eben gesagt, ganz oft sind es dann diese sozialen Kriterien, die das Ganze dann zum Scheitern bringen.
Ja, und ich kann es auch aus der Sicht eines Menschen mit Behinderung sagen. Man ist tatsächlich sehr geschützt in den Herforder Werkstätten oder allgemein in Werkstätten. Und wenn man dann sich in die freie, gefährliche Welt begibt sozusagen, merkt man auch oft so, oh, das kann ich nicht gut, da komme ich nicht gut ran. Also man merkt halt auch sehr oft, es sind sehr viele Barrieren da. Und das kann auch schmerzhaft sein, weil in der Werkstatt wird einem das nicht so vor die Augen geführt, aber wenn man dann mal draußen ist und merkt, oh, da komme ich nicht mal richtig auf die Toilette und ich komme nirgendwo dran, ich muss immer jemand fragen, ob er mir was reichen kann, kann das auch eine sehr negative Erfahrung sein. Und dann mit dem Druck noch dazu, man muss auch was leisten und man, manchmal ist es auch so, man denkt dann immer von sich selber, ich leiste nicht genug, ich müsste noch mehr leisten, und dadurch kommt man in so ein Hamsterrad.
Das ist das. Also dann will man auf Augenhöhe sein mit den Kollegen und Kolleginnen, aber muss dann in gewissen Situationen nach Hilfe fragen. Ist das denn eine große Herausforderung für dich oder ist das schon Normalität für dich, dann nach Hilfe zu fragen? Oder ist es dir auch unangenehm, wenn Leute auf dich zukommen und ungefragt Hilfestellung geben?
Ungefragt Hilfestellung ist immer so eine ganz schwierige Sache, weil ist zwar nett, dass man mir helfen will, aber im Prinzip schiebt man mich ja auch in so eine hilflose Lage. Also man schiebt mich in so eine ganz gewisse Ecke. Der Mensch mit Behinderung, der Typ im Rollstuhl, der ist ja so hilflos, dem muss ich helfen. Und wenn man immer wieder Hilfe bei Dingen bekommt, die man selber kann, denkt man sich dann auch am Ende des Tages oft, ey, das hätte ich auch selber gekonnt. Also besonders wenn man in meinem Alter ist, ein junger Mann, möchte man ja nicht bei allem Hilfe bekommen.
Wie alt bist du denn eigentlich?
Ich bin vor kurzem 24 geworden.
Und wie lange bist du schon in der Werkstatt? Also du hast dann ja auch das Eingangsverfahren über 12 Wochen durchstreift, ja. Und die 2 Jahre Berufsbildungsbereich, nehme ich an.
Und jetzt ungefähr 1 Jahr und 5 Monate im Heizweg.
Also nach dem Berufsbildungsbereich, dann ein Jahr und 5 Monate waren das gerade im Heidsieg, ja. Und jetzt steht der Weg nach auf den allgemeinen Arbeitsmarkt oder beziehungsweise erst auf dem ausgelagerten Arbeitsplatz, so heißt es ja, und dann mit der Perspektive dann irgendwann übernommen zu werden. Das ist aber ein kurzer Werkstattweg. Also es muss ja nicht, wir haben eben von Endstation Werkstatt oder einmal Werkstatt, immer Werkstatt gesprochen. Dann bist du ja das Paradebeispiel.
Ja, irgendwie war es ein Run. Kurz da und schon wieder weg. Ich muss sagen, ich werde auch mit einem weinenden Auge zurückschauen.
Herr Scheling oder Roman bestimmt auch. Ist es denn für dich, Roman, eher negativ? Weil Sergej ist ja auch dann Leistungsträger. Wer soll dann demnächst den Drucker, den Laserdrucker oder den 3D-Drucker bedienen? Dann stehst du ja auch vor Herausforderungen. Oder was ist... Du hast dann ja wahrscheinlich so 2 Augen. Ich meine, 2 Augen hat jeder. Aber einmal das, die Produktion muss fertig werden, aber auch der Reha-Auftrag. Ne? Also wir haben natürlich Aufträge von Industriekunden, die bedient werden müssen und auch termingerecht. Da wird uns kein Sonderbonus eingeräumt. Da haben wir gesagt, oh, wenn das eine Woche länger dauert, mit der Auslieferung ist auch nicht schlimm. Nein, da unterliegen wir den Gesetzen des Marktes. Aber das andere Auge ist ja, du hast ja den Job zu erfüllen, bestmöglich zu fördern und nach im besten Fall die Menschen dann dazu befähigen, mit deinem Personal natürlich zusammen, mit deinem Team, den Weg möglich zu machen, den Sergej jetzt bestreitet oder beschreitet.
Es schlagen natürlich 2 Herzen in meiner Brust. Einmal für Sergej. Ein super Mitarbeiter, den wir da verlieren, natürlich an dem Arbeitsplatz, der da auch einen wichtigen Job macht. Auf der anderen Seite aber schlägt mein Herz genauso dafür, dass wir es geschafft haben oder dass Sergej es geschafft hat, mit unserer Hilfe auf den ersten Arbeitsmarkt zu wechseln. Und das würde ich als größten Erfolg bezeichnen. Und das gibt anderen wieder die Chance, die Möglichkeit nachzurücken. Das ist auch Aufgabe unseres Personals, da zu schauen, andere Beschäftigte im Blick zu haben und so weit zu fördern, dorthin zu bringen, dass es vielleicht den nächsten Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt geben kann.
Scharren da schon welche mit den Hufen und sagen, ah, Sergej, wenn der mal weg ist, dann kann ich ja nicht mal an den Monitor und da zeichnen und oder gibt es da Nachfolgekandidaten?
Es gibt tatsächlich Leute, die sich dafür interessieren und ich bin auch so ein bisschen dabei, den anderen Kollegen zu zeigen, was halt möglich ist. Allerdings müssen natürlich auch gewisse Kenntnisse, gewisse Fähigkeiten da sein. Mir ist das letzte Mal aufgefallen, dass es sehr schwierig ist, so ein Programm zu bedienen, wenn man Analphabet ist, weil viel auf Text basiert, auch wenn man geistig eigentlich in der Lage ist, dieses Programm zu bedienen, wenn man nicht lesen kann, was dort einfach steht, dann ist es halt sehr schwierig. Da habe ich auch gehört, soll es vielleicht einen Alphabetisierungskurs demnächst in unserem Bereich geben. Ist halt nicht so einfach tatsächlich. Mhm. Aber es gibt da so ein paar Leute, die haben da bestimmt Spaß dran. Und die werden auch mit der grandiosen Hilfe des Vorgesetzten, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, weil es ihm peinlich ist höchstwahrscheinlich. Er hat es ja mir beigebracht und wenn man mir was beibringen kann, kann man es auch anderen beibringen.
Ich glaube, den Kollegen ist es nicht peinlich, dass sie gelobt werden oder dass sie hier erwähnt werden. Aber mit Namen ist halt Schwierigkeit, in der Öffentlichkeit umzugehen. Deswegen machen wir das nicht. Gibt es denn auch Kurse im BIA-Bereich, also arbeitsbegleitende Angebote, oder hält sich das da eher in Grenzen? Und wenn es welche gibt, was sind das dann für Kurse?
Also bei uns speziell gibt es keine arbeitsbegleitenden Angebote, aber wir gucken schon, dass auch unsere Beschäftigten an arbeitsbegleitenden Angeboten teilnehmen können. Sei es halt wirklich einfach nur im Rolli daneben stehen, einfach dabei sein, einfach mal was anderes sehen, was anderes hören, mit Leuten einfach irgendwie in Kontakt kommen, auch wenn es halt nicht verbal ist, aber ne, es reicht ja schon, wenn man die Hand mal anfasst oder es einfach merkt, okay, da ist noch wer anders, außer die Leute, die in meiner Gruppe sind. Also wir versuchen da schon gut, dass die Leute auch mal rauskommen. Wir versuchen auch, letzte Woche waren wir nicht so gut besetzt. Da habe ich auch geguckt, dass ich Beschäftigte aus meiner Gruppe in anderen Gruppen unterbringe. Einer ist auch heute Morgen gar nicht bei uns in der Gruppe aufgetaucht, sondern direkt in die Montage gegangen, weil es ihnen anscheinend so gut gefallen hat da letzte Woche. Also da versuchen wir schon auch täglich mal jemanden in andere Gruppen zu bringen, einfach für den Eindruck, für die ja akustische oder auch für alles Mögliche. Einfach Eindrücke woanders sammeln.
Mir fallen da zwei Angebote ein, wo ich aber eine gute Teilnahme auch durch ihre Beschäftigte wahrnehme. Das ist einmal das Musikangebot, wo auch wirklich mitgemacht wird. Das ist ein externer Mitarbeiter. Das kaufen wir uns ein, neben den internen Angeboten, die wir auch selbst haben. Und da fällt mir noch ein, eine FSJlerin hat regelmäßig auch einen Hund mitgebracht. Da geht es um Berührung, Streicheln und das ist auch ein Angebot, was schwerst mehrfach behinderte Personen gut wahrnehmen können, neben der Musik.
Also wir haben ja jetzt viel von dir gehört, Sergej, zum Thema Arbeit und bei dir geht's ja voran und mit großen Schritten und auch im schnellen Tempo, wenn man so deine Werkstattzeit jetzt sieht. Das darf man nicht vergessen. Also natürlich ist die Vermittlung oder der Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ein großes Thema. Aber auch für die, Laura, die so bei dir im Bereich sind, da ist ja ein dauerhafter Werkstattarbeitsplatz vonnöten. Also da ist jetzt schwierig, ja, wahrscheinlich hat da keiner die Perspektive, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt irgendwann mal tätig zu werden. Kannst du aber auch gleich sagen, ob es da vielleicht Möglichkeiten gibt, wahrscheinlich eher weniger. Und dann ist es so, wie du gesagt hast, eher das Erleben. Die Teilhabe an der Gesellschaft ein wichtiges Thema. Durch anderen Zuschauen auch beim Produzieren einfach Bewegung um sich herum zu spüren und nicht irgendwo in irgendeinem Krankenzimmer zu liegen oder in irgendeinem Jugendkinderzimmer. So ist das ja manchmal bei den Angehörigen und dann nicht viel mitzukriegen, außer vielleicht ja das Radio oder Musik oder Fernsehen oder irgendwas, sondern da findet ja gesellschaftliches Leben findet da statt in der Werkstatt durch, wie gesagt, da wird man ja auch mal angesprochen und wenn es nur ist, stehen die hier im Weg oder Mensch, das war aber mein Platz am Mittagstisch oder irgendwie so, das ist ja auch schon Teilhabe. So darf man sich das ungefähr vorstellen.
Ja, genau, also es ist bei uns wirklich schwer, weil wie gesagt, schwer ist mehrfach behindert, heißt teilweise halt körperlich und geistig eingeschränkt. Das ist halt leider ein das größte Kriterium, glaube ich, für den ersten Arbeitsmarkt, weil es kann keine Leistung geben. Also die können es nicht. Auch wenn sie es wollen würden, sie könnten es leider nicht. Und deshalb ist es für uns halt auch so wichtig, dass sie halt einfach abseits von der Arbeit, ich meine, wir sind eine Werkstatt, aber Werkstatt bedeutet halt auch nicht nur Arbeit, sondern halt auch ganz viel dieses Menschliche und Herzliche, einfach für die Leute da sein, einfach denen zum Beispiel auch einen Halt geben, weil ich will gar nicht in der Haut von einem unserer Leute stecken. Ich kann mir das nicht vorstellen und einfach Beistand leisten oder einfach da für die Leute da sein oder ja, bei uns ist es zum Beispiel ja durch den Wechsel, dadurch, dass kein Wechsel auf den ersten Arbeitsmarkt stattfindet, werden bei uns, so hart es klingt, auch nur Plätze frei, wenn jemand verstirbt. Das ist jetzt halt
oder in die Rente geht. Ja.
Oder in die Rente geht natürlich, ja. Das ist der beste Fall. Mhm. Aber ne, das sind halt, ich meine, jetzt werden wahrscheinlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren auch einige anstehen, die ins Rentenalter kommen. Aber ja, bei uns ist es schwer nachzurücken.
Unsere Zuhörer werden sich mit Sicherheit die Frage stellen, was macht denn dieser Personenkreis in der Werkstatt? Und das ist so, dass Nordrhein-Westfalen dieses Modell genauso hat und das so vorsieht, dass schwerst mehrfach behinderte Menschen in der Werkstatt sind. Und da ist es so, Andreas, du hast es in der anfänglich schon gesagt, wer das Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeit erfüllt, das ist das Kriterium und das können ja diese Personen und somit sind die auch alle mit in Werkstatt untergebracht. So ist auch in Nordrhein-Westfalen die Refinanzierung. Das sieht in den anderen Bundesländern komplett anders aus. Da ist es oftmals so, dass es an Werkstatt angedockt ist, aber eigenständig finanziert.
Das sind dann tagesstrukturierende Maßnahmen, heißt das Programm dann oder die Maßnahmen in den anderen Bundesländern. Da geht es halt wirklich nur darum, am Tage zu den Werkstattzeiten, sage ich mal so, irgendein Programm zu machen mit den Menschen mit Behinderung, natürlich auch Pflege zu leisten, aber da hat Werkstatt oder Arbeit findet da kaum oder gar nicht Einzug, sondern geht es dann um Entspannung, um Basteln, um irgendwelche Musikangebote, dann macht man mal einen Spaziergang etc. Ja, ich glaube, wir haben ganz gut so einen kleinen Abriss hier gemacht, was so die Werkstatt ist und auch der Werkstattstandort Heizig, was den so ausmacht, welche Spreizung da, wie gesagt, von Laura, was du gesagt hast, aus deinem Bereich der Menschen mit einer Schwerstmehrfachbehinderung, aber auch von Spitzenkräften, von den Fähigkeiten und Fertigkeiten, also menschlich sind wir da natürlich bunt aufgestellt, aber von deinen Fähigkeiten und Fertigkeiten, Sergej. Ja, wir danken fürs Zuhören und ich würde mich freuen, Sergej, wenn du so das Schlusswort jetzt vornehmen könntest. Ne?
Ja, wir danken Ihnen fürs Zuhören und hoffen, dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.
Dankeschön.